ARD und ZDF sollen schon wieder mehr Geld bekommen. Nicht weniger als 42 Milliarden Euro hat die angeblich unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs jetzt bewilligt. Doch das ist nicht genug für die Bosse in den Funkhäusern. Wie auf 1 heute erfuhr, wollen sie die Deutschen vor Gericht dazu zwingen, noch tiefer in die Tasche zu greifen. Mehr dazu in unserem Schwerpunkt. Außerdem nächster Skandal um die Epstein-Files. Jetzt schützt die US-Justiz die Spionen im deutschen Finanzministerium. Und Österreichs Geheimdienst steht möglicherweise vor einem Skandal. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Immer mehr Geld müssen die Deutschen nicht nur für ARD und ZDF zahlen, sondern auch für die Politik von Friedrich Merz. Und damit beginnen, bevor wir gleich zur Rundfunkgebühr kommen, wichtige Meldungen vom heutigen Mittwoch. Die Deutschen zahlen immer mehr Steuern, doch trotzdem reicht das Geld offenbar nicht aus. Im vergangenen Jahr nahm der Staat insgesamt 2,1 Billionen Euro ein, rund die Hälfte davon aus Steuern. Das entspricht einem Plus von 3,5%. Diese Zahlen meldet das Statistische Bundesamt. Gleichzeitig stiegen die Ausgaben auf mehr als 2,2 Billionen Euro. Besonders deutlich wuchsen neben den Sozialausgaben die Kosten für Aufrüstung. Mehr Geld gibt es auch für die Finanzierung sogenannter Nichtregierungsorganisationen. Geplant sind zudem Gehaltserhöhungen für Staatsangestellte um 5,8%. Das liegt über der aktuellen Inflationsrate. Im Gegenzug stehen Vorschläge im Raum, die Mehrwertsteuer auf 21% anzuheben. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gegen einen Kritiker der Corona-Maßnahmen wegen Beleidigung aufgehoben. Der Mann hatte die Einschränkungen an Schulen scharf kritisiert. In einem Schreiben erklärte er, Zitat, dass Amtsträger, die sich diesen faschistoiden Anordnungen nicht widersetzt, sondern diese unterstützt haben, persönlich zur Rechenschaft gezogen werden. Die Karlsruher Richter entschieden nun, dass im ursprünglichen Verfahren die Umstände des Falles nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Gericht die Äußerung inhaltlich billigt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland sorgt erneut für Schlagzeilen. Die Sender sollen wieder mehr Geld bekommen. Es geht um eine zweistellige Milliardensumme, bezahlt von den Bürgern. Doch selbst das scheint der ARD nicht zu reichen. Sie will per Gericht durchsetzen, dass die Deutschen noch mehr zahlen. Unser Schwerpunkt heute bei Auf 1. Seit Jahren fordern die öffentlich-rechtlichen Anstalten höhere Beiträge. Seit wenigen Tagen ist klar, die Zwangsabgabe wird tatsächlich wieder steigen. Das ergab eine sogenannte Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF. Demnach beläuft sich der finanzbedarfswirksame Gesamtaufwand auf 42 Milliarden Euro in den kommenden Jahren. Das sind 3,5 Milliarden mehr als zuvor. Bezahlt werden soll das durch eine höhere Rundfunkgebühr ab 2027. Doch viele Bürger lehnen das ab und kritisieren die öffentlich-rechtlichen Sender scharf. Das erfuhr Auf1-Reporter Roy Grassmann in Berlin.
Die Meldungen, die wir erhalten, die sehen mir, sagen wir mal, nicht sehr objektiv aus. Ich finde mich sehr einseitig informiert. Schon die Formulierungen, die man wählt, um Nachrichten rüberzubringen, die lassen bei mir Zweifel aufkommen, ob da wirklich der Wahrheitsgehalt immer so dahinter steckt.
Auf einer Seite, klar, braucht man Informationen und braucht man auch Informationen von den Öffentlich-Rechtlichen. Aber wenn ich dann diese Diskussion so höre mit KI und wie weit das jetzt so alles eingreifen soll, macht mich das schon wütend, muss ich sagen. Und von der Seite her bin ich eigentlich nicht bereit, noch irgendwelche höheren Rundfunkbeiträge zu zahlen?
Na, ich finde das nicht gut, weil so schon alle teuer genug ist.
Also wenn es nach mir ginge, nicht. Nämlich die es betrifft, die es beschließen, die juckt das sowieso nicht, ob da 10 Mark mehr oder weniger ist bei dem Geld, was sie bekommen, nicht verdienen, was sie bekommen. Da stört sie das alles nicht. Und teilweise ist es so wie zu Ostzeiten.
Die Stimmung ist also eindeutig. Und als diese Umfrage entstand, war noch nicht klar, dass der ARD die 42 Milliarden Euro immer noch zu wenig sind. Gegenwärtig klagen ARD und ZDF beim Bundesverfassungsgericht auf eine rückwirkende und noch stärkere Gebührenerhöhung. Und daran wollen sie festhalten. Auf eine Anfrage von Auf 1, ob die Klage angesichts der neuen KEF-Empfehlung zurückgezogen werde, antwortete die ARD-Geschäftsführung in fehlerhafter Grammatik: Unsere Antwort ist nein. Die Deutschen reagieren auf dieses Verhalten der Anstalten zunehmend gereizt. Millionen Menschen verweigern bereits heute die Zahlung der Rundfunkgebühr. Und nicht nur das, sagt der Medienwissenschaftler Michael Mein.
Wir haben die Mahnwachen von Leuchtturm ARD gesehen über viele Wochen in vielen Rundfunkanstalten. Wir sehen das, was an Unmut, an Beschwerden da ist. Wir kennen auch die Zuschauerzahlen, die in den Keller sacken. Wir haben aus der Schweiz eine aktuelle Umfrage, die sagt, dass mittlerweile 46% der Erwachsenen, und das wird in Österreich und Deutschland nicht anders sein, dass 46% der Erwachsenen Staatsmedien meiden, wo immer sie können.
Aber bezahlen müssen diese Medien dennoch. Doch wohin fließt das Geld? Ein Teil landet bei den Intendanten. Der WDR-Chef Tom Burow verdient 427.900 Euro im Jahr. SWR-Intendant Kai Gnifke erhält 392.530 Euro. Und die Leiterin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, kommt auf 340.267 Euro jährlich. Zum Vergleich, die durchschnittliche Rente nach 45 Arbeitsjahren liegt im Westen bei 19.956 Euro, im Osten bei 17.652 Euro. Michael Mein kritisiert das System der Rundfunkgebühren grundsätzlich. Er war zu diesem Thema Sachverständiger im Brandenburger Landtag. Nach seiner Einschätzung fehlt der KEF ein objektiver Maßstab für notwendige Ausgaben. Am Ende entscheiden die Wünsche der Sender.
Die Öffentlich-Rechtlichen sagen, wir haben einen anderen Auftrag, wir müssen mehr Vielfalt liefern. Deswegen leisten wir uns Talkshow-Moderatoren wie Karen Mioska, die pro Sendung 17.000 Euro kriegt. Im Zweifel ist das auch Gegenstand unserer Autonomie. Mein Vorschlag da war, stellt das System doch vom Kopf auf die Füße, gebt den Rundfunkanstalten ein festes Budget, deutlich geringer als das, was wir im Moment haben. Ich habe da vorgerechnet, dass es für einen Euro im Monat pro Haushalt gehen würde. Da kriegen wir bei 40 Millionen Haushalten in Deutschland eine halbe Milliarde Euro. Und für eine halbe Milliarde Euro, das weiß Auf 1, könnte man großartig Fernsehen rund um die Uhr machen.
Das vollständige Interview mit Michael Mein veröffentlichte Auf 1 bereits im Januar. Sie finden es mit der Suchfunktion unter www.auf1.tv. Vom Kopf auf die Füße. In vielen Ländern heißt das inzwischen keine Rundfunkgebühren mehr. In zahlreichen europäischen Staaten wurde der Beitrag bereits abgeschafft. Auch in Tschechien werden aktuell entsprechende Pläne diskutiert, wenn auch noch inoffiziell. Deutschland, Österreich und die Schweiz halten dagegen weiter an der Zwangsfinanzierung fest. Und für die Bürger könnte es bald noch teurer werden. Bundeskanzler Friedrich Merz darf ausdrücklich als Pinocchio bezeichnet werden. Wie die Heilbronner Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich dabei um eine, Zitat, von der Meinungsfreiheit gedeckte und damit zulässige Machtkritik. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde daher eingestellt. Die Ermittlungen gegen einen Rentner, der auf Facebook einen Zusammenhang zwischen dem Kanzler und der für ihre Flunkereien bekannten Marionette hergestellt hatte, sorgte zuvor bundesweit für Schlagzeilen. Nun ist aber klar, wer gewisse Ähnlichkeiten zwischen Merz und der Lügenpuppe feststellt, darf das auch künftig öffentlich äußern. In Russland ist ein Verfahren wegen Terrorverdachts gegen den Telegram-Gründer Pavel Durov eingeleitet worden. Durov machte den Schritt selbst auf seinem Telegram-Kanal öffentlich. Er sieht darin einen weiteren Versuch der Behörden, die freie Meinungsäußerung einzuschränken. Wörtlich schrieb er: Ein trauriges Schauspiel eines Staates, der Angst vor seinem eigenen Volk hat. Laut einiger Beobachter gäbe es in Russland schon länger Bestrebungen, Bürger von unzensierten Plattformen wegzuführen, hin zu staatlich kontrollierten sozialen Netzwerken. Nächster Skandal um die Epstein-Files und ihre Verbindungen nach Deutschland. Jetzt schützt die US-Justiz die vormalige Spionin im deutschen Finanzministerium, Philippa Siegel-Glöckner. Ihr Name wurde nun in den Epstein-Files geschwärzt. Konkret geht es um die E-Mail an Epstein, wo es heißt: Philippa hat ihren Master in Computerwissenschaften abgeschlossen und beginnt eine Stelle beim superelitären deutschen Geheimdienst. Sie wird im Finanzministerium eingesetzt, um Geldflüsse zu verfolgen. Besonders brisant, Siegel Glöckner schrieb ihre Masterarbeit zur Visualisierung von Zahlungsströmen. Geldflüsse, die sie später für den Geheimdienst im Finanzministerium verfolgte. Weiter ist Siegel Glöckner bekannt für ihren Kampf gegen die Schuldenbremse. Laut Ökonomprofessor Stefan Homburg erschien ihr sogar die Staatsverschuldung der deutschen Nachbarländer als zu niedrig.
Tatsächlich kann sein, dass der Schuldenstand sehr schnell ansteigt. Also das Finanzministerium selbst projiziert, dass wir auf 80 gehen innerhalb von 4 Jahren. Deswegen ist die Frage eigentlich ziemlich relevant. Wir werden genau dahin kommen, wo Österreich hinkommt. Ist meiner Ansicht nach nicht das große Problem. 5 oder 10 Prozentpunkte, solange du die Dynamik stoppen kannst, ist okay. Aber wir werden sie nicht stoppen können, wenn wir nicht die Leute in Arbeit bringen.
Siegel Glöckner habe schließlich die Schuldenbremse zerstört, so Homburg. Doch er fragt noch weiter. Hat der Geheimdienst sie im Finanzministerium platziert, um den Wirecard-Skandal zu verschleiern? Und war es sogar Epstein, der sie zuvor im Büro des Weltbankpräsidenten platziert hat? Doch die US-Justiz scheint nicht nur die deutschen Spionen zu schützen. Laut aktuellen Berichten sollen in den Epstein-Akten Anschuldigungen zurückgehalten worden sein, wonach US-Präsident Trump Minderjährige sexuell missbraucht habe. Epsteins Verbindungen in die Wissenschaft sind bekannt, doch sie reichen auch nach Deutschland. Die anerkannte Wissenschaftsplattform ResearchGate, die von 3 Deutschen gegründet wurde, war für Epstein und den Berater von Bill Gates, Boris Nikolic, von enormem Interesse. Konkret ging es darum, wie man mit Beteiligungen massiv Gewinn erzielen könne. Kurz nach der Gründung stiegen auch schon 2 Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley ein, nämlich die Finanziers von eBay, AOL, Twitter, Facebook, später dann auch Überwachungstechnologe Peter Thiel und Impffinanzier Bill Gates. Brisant, in der Corona-Zeit diente ResearchGate dann als Sprachrohr einer einseitigen Meinung der Wissenschaft. Die Rolle von ResearchGate zeigt sich übrigens auch an einem ganz aktuellen Beispiel. Soeben hat die Plattform einen wissenschaftlichen Artikel zu Toten nach der Masern-Mumps-Röteln-Impfung wieder gelöscht. Denn angeblich stelle dieser eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Gesundheit dar. Wörtlich kommentiert der US-Epidemiologe Nicholas Halscher, das Impfstoffkartell möchte nicht, dass sie erfahren, dass laut Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC MMR-Impfungen seit 1995 mit 2657% mehr Todesfällen in den USA in Verbindung stehen als Masern. Dass die Veröffentlichung der Epstein-Files Wellen schlägt, zeigen einige aktuelle Ereignisse. Der ehemalige norwegische Premierminister Thorbjørn Jagland habe deshalb sogar einen Selbstmordversuch unternommen. Er hatte engen Kontakt zu Epstein und war im Februar von der norwegischen Wirtschaftspolizei wegen schwerer Korruption angezeigt worden. Doch auch in den USA ist der Mitarbeiter der TV-Sendung CBS News, Peter Attia, zurückgetreten, nachdem die Files seine enge Verbindung mit Epstein offengelegt hatten. Und in Großbritannien laufen noch immer Ermittlungen gegen Keir Starmers Labour-Politiker Peter Mandelson wegen Amtsmissbrauchs und Weitergabe vertraulicher Informationen der britischen Regierung. Er wurde diese Woche sogar von der Polizei festgenommen, doch nach wenigen Stunden wieder entlassen. Von einer wahren Krebsexplosion bei jungen Menschen berichten nun auch die Mainstream-Medien in Australien. Bei einer Frau im Alter von 35 Jahren war etwa ein massiver Eierstocktumor gefunden worden, wie die 7 News Australia berichtet.
Immer mehr junge Australier erhalten die Diagnose Krebserkrankungen, die man früher vor allem bei älteren Menschen vermutete.
Ich habe mehrere Ärzte aufgesucht, die mir versicherten, ich sei viel zu jung für Krebs und dass diese Art von Erkrankung typischerweise eher bei älteren Personen auftritt. Mir wurde dann gesagt, es könnte sich um ein Magengeschwür handeln.
Erst als sie ein Jahr später in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, entdeckten Ärzte einen 13 Kilogramm schweren Tumor, der die Größe einer Wassermelone hatte.
Die Krebsraten steigen bei jungen Australiern. Eierstockkrebs ist um 30% gestiegen, Brustkrebs um 50% und Darmkrebs um 71%. Zunahmen gibt es auch bei Prostata, Bauchspeicheldrüsen und Leberkrebs.
Doch der Sender macht Umwelteinflüsse wie Ernährung, Rauchen, Alkohol oder mangelnde Bewegung dafür verantwortlich. Die Covid-Injektion als Ursache für die Krebsexplosion bei jungen Menschen schließt er völlig aus. Auf eins hingegen ließ von Beginn an auch kritische Ärzte zu Wort kommen, die einen Zusammenhang von mRNA-Spritze und Turbokrebs befürchten. Unsere Aufklärungsarbeit soll auch Sie und Ihre Lieben schützen. Doch wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen unter www.auf1.tv/unterstützen. Die österreichischen Ministerien für Inneres, Justiz und Bildung wollen gemeinsam einen sogenannten nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus erarbeiten. Ein erster Vorschlag dazu wurde kürzlich dem Nationalrat unterbreitet. Der Plan soll sich dabei schwerpunktmäßig auf drei Themenfelder konzentrieren: Demokratieförderung und Medienkompetenz, Prävention und Früherkennung sowie Strafverfolgung. Neben dem Kampf gegen alternative Medien wird auch über die Schaffung eines eigenen Schulfaches zur Rechtsextremismusprävention nachgedacht. Sobald das Vorhaben in Kraft tritt, soll es federführend vom österreichischen Verfassungsschutz umgesetzt werden. Dabei soll es Unterstützung von, Zitat, Vertretern der Zivilgesellschaft erhalten. Medienberichten zufolge soll es sich dabei unter anderem um das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und die Bundesstelle für Sektenfragen handeln. Für Kritiker ist klar, dass Extremismus in diesem Fall abermals als Vorwand genutzt wird, um gegen unerwünschte Meinungen vorzugehen. Die angekündigte Rückzahlung von Corona-Bußgeldern in der Steiermark sorgt für Reaktionen, auch über das freiheitliche Lager hinaus. Landeshauptmann Mario Kunasek hatte die Maßnahme angekündigt. Nun erhält er die Unterstützung von den NEOS. Deren Fraktionschef Nico Swatek erklärte gegenüber auf 1 wörtlich: "Wir NEOS begrüßen diesen Schritt, denn damit kommt die Landesregierung einer langjährigen Forderung unserer Partei nach." Tatsächlich hatte Swatek sich immer wieder kritisch zu Zwangsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid geäußert. Im Landtag hatten die NEOS allerdings im Durchschnitt für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen gestimmt. Die Fraktionen von ÖVP, SPÖ, Grünen und KPÖ wollten Kunaseks Ankündigung gegenüber auf 1 nicht kommentieren. Seit Anfang des Jahres läuft in Österreich eine Evaluierung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die dem deutschen Verfassungsschutz entspricht. Nun stellt sich aber heraus, Leiter der Überprüfung ist kein geringerer als Omar Hayabi Pirchner, der bis vor 2 Monaten noch selbst Direktor des Geheimdienstes war. Der frühere Topspion hatte sich 11 Monate vor Ende seiner regulären Amtszeit in den Ruhestand zurückgezogen. Zuvor war in seiner Behörde ein Spitzel der Muslimbruderschaft enttarnt worden, der Terrorverdächtige vor Ermittlungen warnte. Beobachter hegen starke Zweifel daran, dass Hayabi Pirchner in seiner neuen Funktion seine vormaligen Kollegen tatsächlich einer kritischen Untersuchung aussetzen wird. Und damit zur Wirtschaft am Mittwoch. Christian Bär war Unternehmer des Jahres 2019. In der Corona-Zeit gründete er das Netzwerk Einheit.at, wo er Unternehmer zusammenführt, die sich für ein Miteinander in der Gesellschaft für Freiheit und Selbstbestimmung einsetzen. Zur aktuellen wirtschaftlichen Lage sagt er:
Ja, die wird unglaublich anspruchsvoll. Also wir haben in unserer Unternehmensgruppe haben wir im Schnitt so pro Woche einen Konkurs von einem Kunde. Und was die Automobilbranche betrifft, glaube ich nicht, dass Europa noch einmal wirklich auf die Beine kommt. Die Mitbewerber aus China, es gibt, was die meisten ja nicht wissen, es gibt ungefähr 200 unterschiedliche chinesische Automarken. Und die Chinesen schätzen, dass am Schluss 5 übrig bleiben werden. Das heißt, es wird eine unglaubliche Konsolidierung geben. Also der interne Kampf in China, die Effizienzsteigerung, Preisreduktion, Technologieentwicklung ist so stark. Ich glaube, dass wir mit unseren Rahmenbedingungen, die wir durch die Energiekosten und Bürokratie haben, keine Chance mehr haben, das aufzuholen.
Wie beurteilen Sie denn die Wirtschaftspolitik aktuell in Österreich?
Ich spüre nichts von einer Wirtschaftspolitik. Ich kriege nur von der EU-Bürokratie Sachen aufgedröselt. Das ist also nicht mehr machbar.
Wie ist das in Deutschland? Wie würden Sie die Lage da bewerten?
Ja, der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist nicht sehr groß.
Also die Problematik für einen Unternehmer ist in Österreich nicht andere als in Deutschland.
Sie haben ja zur Zeit von Corona dieses Unternehmernetzwerk Einheit.at gegründet. Unternehmen, die anders denken, anders umgehen,
Unternehmer, die Freiheit haben oder die Freiheit haben wollen, weil nur das ist die einzige Chance, dass eine Gesellschaft wirklich funktioniert, ist Unternehmerfreiheit. Also ganz nach der österreichischen Schule. Wenn das angewendet wird, dann geht's der Gesellschaft besser. Da haben wir aber sicher ein Riesenproblem, dass das jetzt im Moment überhaupt nicht möglich ist und sehr viele Unternehmer sich verabschieden, sich das nicht mehr antun.
Gibt's Wege für die hiesigen Unternehmer, um unter diesen Voraussetzungen überhaupt wirtschaften zu können?
Ja, wir sehen ja, wie viele Unternehmer das nicht mehr schaffen. Und das ist erst der Beginn. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr unglaublich viele Konkurse haben. Und wie ich schon gesagt habe, es werden sich sehr viele verabschieden. Es werden sehr viele sich das nicht mehr antun. Und das wird sicher gesellschaftlich ein ganz großes Thema werden, oder? Weil die notwendigen Reformen, wie es ein Milei in Argentinien macht, da sind wir weit weg entfernt von dieser Thematik. Und wir haben eher das Problem, dass die Bürokratie noch größer wird. Und bei einer Staatsquote, wie wir jetzt in Österreich haben, von 56%, da sind wir in einer Situation, es hat nichts mehr mit freiem Markt zu tun. Und wenn man dann die Bürokratiekosten noch dazu rechnet, man sagt, es sind 22%, dann sind wir schon weit über 70%. Und wie wir wissen, bei einer Staatsquote von 80% wird es ganz, ganz kritisch. Die Sowjetunion ist zusammengebrochen, wo die Staatsquote über 80% gegangen ist. Und wir sind eigentlich nicht mehr weit davon entfernt. Also wenn wir so weitermachen, wird es sehr anspruchsvoll.
Ja, aber welche Wege könnte es dennoch geben? Wie machen Sie selbst das, um sich noch irgendwie dagegen zu stemmen?
Ja, wir versuchen halt über Innovation da so viel wie möglich zu machen, wobei Bürokratie und die Energiekosten kann ich mit Innovation ja nicht kompensieren. Wir sagen halt, wenn wir in diesen Rahmenbedingungen überleben, dann sind wir natürlich sowas von fit danach, wenn es wieder wirklich aufwärts geht, dass wir sehr erfolgreich sein werden und expandieren werden können oder wachsen werden können. Die Frage, die für mich stellt, ist, können wir als Unternehmen überleben jetzt diese harte Zeit? Wenn wir das überleben, dann haben wir natürlich eine Fitness, die ist sicher einmalig.
Welche Innovationen sind das in Ihrem Fall konkret?
Ja, bei uns sind sie ja viel mit der Automatisierung in Verknüpfung mit KI. Also wenn wir uns das positiv vorstellen, haben wir eigentlich schöne Zeiten vor uns, weil wir könnten eigentlich über die Automatisierung und KI eine Situation schaffen, dass wir Grundbedürfnisse relativ günstig abdecken könnten. Jetzt müssen wir uns halt überlegen, wo die Steuern hingehen, die wir zahlen, wo gehen die hin? Warum kommen die nicht dort an, die es erschaffen haben? Das ist halt unsere Frage, die wir uns zu stellen haben.
Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Seit dem Morgen war unsere Redaktion damit beschäftigt, dieses Programm für Sie zusammenzustellen. Damit wir das dauerhaft tun können, brauchen wir Ihre Unterstützung, Ihre Spende. Und das geht ganz einfach über das Spendenformular direkt unter diesem Video. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.